Das ist «Flirren», ein Podcast über Utopien von der Anaïs und der Gami. Hallo Anaïs!
Hoi Gami!
Wow, so schön. Endlich ist es soweit. Und jetzt starten wir Flirren mit Anaïs und Gami. Aber ich muss dich natürlich noch vorstellen. Die Anaïs kenne ich auch schon seit Kind. Die Anaïs war mit mir auch im Zirkus. Und ja, das weiss ich noch gut, du hast mir Lesen beigebracht.
Ihr Wort? Mhm. Oh, da mag ich mich nicht mehr erinnern.
Mhm. Weil ihr Grossen in die Schule müssen. Mhm. Und wir ganz kleine Nunig. Und wären aber so gern.
Ach so.
Und dann hast du mir irgendwie so ein Schulheftli gezeichnet und dann so ein bisschen Schule mit mir gespielt. Das, ich glaube sogar im Schulwagen.
Ach so lustig, das habe ich nicht mehr in Erinnerung. Aber als die Zirkusgotti damals, ist das natürlich schon ein bisschen eine Möglichkeit gewesen.
Ja, genau, du bist jetzt Soziologin und Berufsstudienlaufbahnberaterin.
Genau.
Was natürlich super spannend ist für Flirren.
Ja, es ist halt auch ein Beruf, der in die Zukunft weist. Oder mit den Leuten an einer möglichst positiven Zukunft arbeitet, oder? Und viel mit Träumen und was könnte sein. Ja. Und darum freue ich mich so mega, Gami, in die Richtung zu denken mit dir.
Ja. Dann fangen wir doch an.
Ich will sagen.
Wir haben uns etwas Neues für den Anfang überlegt. Und zwar fangen wir an mit der Alltagsgeschichte, die jemand von uns mitbringt, die für uns irgendein Zeichen von der Zukunft enthält. Im besten Fall ein utopisches, kann aber auch etwas total Negatives sein.
Absolut.
Auch das soll Platz haben, wo uns aber vielleicht aufzeigt, was wir anders würden wollen haben. Damit wir doch beim Thema bleiben. Also, ich habe etwas Ambivalenz mitgebracht.
Okay, erzähl mal.
Und auch das soll Platz haben. Ich war letztens durchs Quartier unterwegs gewesen und dann habe ich Kleiderständer gesehen auf der Straße mit auffällig schönen Kleidern.
Oh, schön, ja.
Und noch so ein bisschen Schuhe und alles so, fast schon so ein bisschen ladenmässig. Und da habe ich mich so gewundert, weil es nicht ausgesehen wie die typischen, gratis zum Mitnehmen, ich habe alles reingerührt, Kisten. Das war so ein bisschen schön. Mhm. Dann habe ich mir das angeschaut und dann hat es Preisschildli an den Kleidern.
Ah, okay.
Mhm. Aber niemand dort. Und dann ein Zettel mit einem Twint-Code und ja, man soll doch den Preis einfach twinten für das, was auf den Kleidern steht.
Okay. Ah, das habe ich jetzt noch nie gesehen.
Ja. Aha. Also eigentlich irgendetwas zwischen Laden, Flohmarkt und gratis zu verschenken.
Aha. Und was hat es mit dir gemacht?
Hey, auf eine Art finde ich es cool, weil grundsätzlich bin ich völlig für Sachen, die sollen im Umlauf bleiben, gerade auch bei Kleidern und so. Mhm. Aber mich hat es ein bisschen irritiert, dass niemand dort ist. Es hat so das Automatisierte. Obwohl es natürlich absolut Sinn macht, dass du jetzt irgendwo im Quartier nicht neben deinem Kleiderständer sitzt einen Tag lang. Aha. Trotzdem habe ich jetzt so gefunden, das ist dann so ein bisschen unpersönlich halt. Und ja, im Gegensatz zum Verschenken auch halt so ein das Profitorientierte. Wo ich aber auch verstehe, weil ich würde jetzt, es gibt auch Kleider, die ich nicht mehr will, aber jetzt weil sie viel Geld gekostet haben oder so ungern würde jetzt einfach gratis abgeben. Das kenne ich schon auch bei Sachen. Ich glaube, das ist ja legitim. Ja, dort hat es mich so ein bisschen ambivalent zurückgelassen. Ich habe mir so gedacht, ui, sind Flohmärkte irgendwann dann auch nur noch Stände mit einem QR-Code daneben.
Ah, okay. Ja, eh.
Was ich mega schade fände, weil ich liebe Flohmärkte auch darum, weil man mit den Leuten dann über die Sachen redet. Je nachdem erzählen sie noch etwas irgendwie von der Geschichte von dem, warum sie das haben, warum sie es nicht mehr wollen und kommen da mit dem Preis entgegen. Oder es ist ja sehr, sehr viel mit Begegnungen zu tun.
Es ist jetzt lustig, dass du das erzählst, weil wir sind jetzt gerade aktuell bei uns am Raum, respektive am Umstellen, und dann ist ja zwungenermassen, stellst du auch etwas auf die Straße, so, im besten Fall. Für mich ist, ich habe gerade in den letzten Tagen so ein paar Mal über die Weitergeben-Kultur geredet und habe nochmal so zurückgedacht, wo unsere Kinder Babys waren, die grösseren beiden, haben wir wahnsinnig viel geschenkt bekommen. Und zwar zum Teil wirklich auch wertige Sachen, wirklich viel, wir konnten viel profitieren. Und ich bin wie in die, jetzt gerade bei den Kinderkleidern, so in die Annahme reingegangen, hey, wir kommen viel mit über, wir kaufen, also wir tun wieder etwas beisteuern, geben das weiter, und das ist ein totaler Kreislauf, einfach wo immer weitergeht. Das habe ich eigentlich recht schön gefunden. Und irgendwann habe ich wie so gemerkt, das sind ja ganz verschiedene Kulturen, die da vorherrschen. Wir haben plötzlich gemerkt, wenn wir gewisses auf Plattformen tun, gratis, dass automatisch dann bei anderen Annahmen entsteht, das ist nicht mehr ein guter Weg. Oder, ja. oder es ist uns sogar mal passiert bei einer Online-Plattform, dass wir einen Kinderwagen fast gratis weitergegeben haben und dann eine Person, wie wir gefunden haben, hey, wenn das jemand kann brauchen, ist ja super. Und dann ist eine Händlerin gekommen. Und dann haben wir so gemerkt, okay, das ist jetzt nicht ganz das Ding. Und von dem her finde ich, es ist ja mega eine Kulturfrage, oder, die vorherrscht. Wie handhabt man das mit dem Weitergeben? Ich glaube, wie das im, das ist ja wie klar, dass das Sinn macht, dass Leute Sachen weitergegeben werden, jetzt auch gerade Kleider, wo man ja wissen, dass das ein recht grosser Posten ist, jetzt so in Klimathematik, Abfallthematik. Und die Frage ist, wie? Und ich habe mir plötzlich so in den letzten Tagen Gedanken gemacht, das braucht wie einen Konsens, oder einen allgemeinen.
Ja.
Weil ich mir dann schon auch merke, okay, also ja, wie machst du es denn? Und auf eine Art finde ich es noch praktisch, jetzt seine Vorstellung, wenn man jetzt denkt, man verkauft, anstatt das irgendwie online müssen zu stellen, vor das Haus können stellen, irgendwie auch noch eine lustige Vorstellung, dass man dann wie würde durch die Straße fahren und posten im Prinzip. Ja, und die Frage ist aber, wie geht es da um Geld oder nicht?
Ja.
Ich komme jetzt gerade in der Kürze nicht zu einer Lösung.
Ja, ich glaube, ich habe mich mittlerweile dazu entschieden, dass ich finde, es ist, wie du es eigentlich jetzt auch schon ein bisschen angedeutet hast, es ist eine weitere pragmatische Form von, wie man etwas weitergeben kann. Aha. Jetzt in dem Fall, wo man doch noch etwas dafür will. Aha. Weil ich glaube, die Abstufungen gibt es einfach. Aha. Und von dem her kann man das auch so machen, weil man muss dann nicht auf eine Plattform tun, man tut es einfach bis vorne auf die Straße. Ich finde auch, dort ist auch ein bisschen die Frage, wenn es fair ist, das jetzt wirklich gute Kleider gewesen. Aha. Ich hätte jetzt, glaube ich, eher für auf eine Range tendiert. Mhm. Also eher gesagt, zahlen wir zwischen 5 und 15 Franken, je nachdem, was so wert ist, oder mindestens 5 oder was auch immer, als so fix für diese Bluse will ich noch 15 Franken. Mhm. Wenn man schon nicht kann verhandeln, oder? Wäre mir jetzt sympathischer gewesen, aber so grundsätzlich finde ich, ja klar, man kann auch einfach hoffen, dass statt ins Internet stellen, dass jemand daran vorbeiläuft und das will. Also das finde ich eigentlich von dem her, es ist so eine lustig neue digitalisierte Form, weil nur noch das Zahlen digitalisiert ist, und es könnte aber sein, bei all dieser Flut von Waren im Internet, dass es auf der Straße vielleicht fast eher jemand sieht, als jetzt irgendwie auf eBay oder so. Von dem her finde ich es eigentlich eine pragmatische Lösung.
Und würdest du es machen?
Nein, das heisst wohl, aber ich würde es in ein anderes Quartier stellen. Nein, weil wir haben dankenswerterweise da bei uns im Quartier sehr so eine Kultur in der Nachbarschaft von Sachen weiterschenken und irgendwie bei den Nachbarn fragen, du könnt ihr das noch brauchen oder so, was ich mega schön finde. Und darum wäre es mir jetzt da sehr peinlich, wenn ich das mit Preisschildchen würde auf die Straße stellen.
Das habe ich mir jetzt auch gerade überlegt.
Ja.
Das würde ich gerne nicht fragen.
Aber ich weiss ja nicht, ob die Person, die das dort angestellt hat, dort wohnt.
Ja. Also wenn ihr Ständer seht, dann
ist das sind es meine Sachen. Ja. Ich glaube aber, es hat mich auch noch weitergeführt, aber es wird jetzt nur anteasern, weil ich glaube, das wäre ein eigenes Flirren-Thema. Aber es berührt für mich eben auch die Frage von, früher war es ja ein riesiger Luxus, wenn du an Ort niemandem begegnet bist. Also wenn du ein Hotel hast, wo eigentlich niemand riesen Platz und niemand steht in dieser riesen Lobby. Und das sind ja alles so Luxuszeichen. Und also so viel Begegnung ist eigentlich dann eher ein Armutszeichen. Das Beispiel hat mich auch dazu gebracht, mir zu überlegen, ob sich das jetzt ändert. Weil du immer mehr Sachen ohne Begegnung kannst machen. Wie jetzt eben deine Kleider verkaufen, so musst du nicht auf den Flohmarkt. Du kannst das jetzt auch dir vor die Haustür stellen. Und also so, du kannst sehr viel mittlerweile irgendwie über die Bühne bringen, ohne irgendjemandem zu begegnen oder mit irgendjemandem Kontakt zu haben. Und ich mich gefragt, ob sich das kehrt und dann irgendwann quasi menschliche Begegnungen jetzt auch noch mit KI und so wieder zum Luxusgut wird. So ein bisschen die Richtung von, du wirst nur noch in die teuren Läden dann von jemandem tatsächlich bedient und in allen anderen machst du halt alles selber.
Ja, wir haben gedacht, das Thema Hoffnung. Hoffnung ist ein Thema, das uns wahrscheinlich auch im weiteren Arbeiten wird begleiten. Und zwar haben wir ein Buch als Begleitform genommen, wo wir gelesen haben und immer wieder so ein bisschen darauf werden Bezug nehmen. Von Byung-Chul Han, Der Geist der Hoffnung, wieder die Gesellschaft der Angst. Und ich habe mir im Nachhinein gedacht, der Titel sagt eigentlich wahnsinnig viel über das Buch.
Ja, das stimmt.
Aber jetzt zum Thema zurück, Gami, Hoffnung. Du hast das Thema eingebracht. Ist das aufgrund von dem Buch? Oder,
Ja, es ist aufgrund von dem Buch. Und ich muss gestehen, es ist sehr ein schmales Bändchen, wie eigentlich alle Bücher von Byung-Chul Han. Und es ist durch das entstanden, dass wir gefunden haben, hey, bei der ersten Sendung jetzt nicht gerade ein riesen Thema. Und da ist mir das kleine Bändchen in den Sinn gekommen, das bei mir rumliegt. Und ich lese die Bücher von Byung-Chul Han wahnsinnig gern. Und das ist so eins, das ich noch nicht gelesen habe. Und schon beim Titel so dachte ich, ah, Hoffnung, Utopie. Logisch geht es nicht gut zusammen. Ist wahrscheinlich ein easy Einstiegsthema. Und eben, es ist ein kleines Büchlein. Also wir hatten noch andere Sachen auf der Liste gehabt, wo wir beide so ein bisschen waren, oh, gerade so ein Monsterwerk ist jetzt irgendwie ein bisschen heftig. Und ich muss dir aber ehrlich sagen, ich bin ein bisschen, es hat viel mehr in diesem Buch drin, als dass ich gedacht hätte. Also ich habe jetzt gar nicht das Gefühl, wir haben wenig zu besprechen.
Oh nein, ich bin also auch gerade überrascht worden, weil ich mich auf ein dünnes Bändchen gefasst gemacht habe und gemerkt habe, sehr intensiv, sehr dicht, sehr viel, aus jedem Satz könntest du gerade wieder ewige Gedanken machen.
Ja. Wie ist es dir denn gegangen, bevor du das Buch gelesen hast, mit dem Begriff Hoffnung?
Hoffnung. Hoffnung ist etwas für mich sehr zukunftsgerichtet. So etwas im Gegensatz tatsächlich zu Optimismus, was er ja dann auch aufgreift, etwas, wo man hofft eben. Man hofft, es kommt gut und nicht, es kommt nicht gut. Das war für mich ein bisschen das Ding gewesen. Aber so etwas, ich kann dir jetzt nur so sagen, Vergangenheit, Zukunft. Aber du hast nämlich ein anderes Ding gehabt, gell, hast du gesagt, wo wir das Thema besprochen haben. Hast du kurz angesprochen?
Ja, ich habe recht gefremdet mit dem Begriff. Und von dem her, mein Weg hätte nicht grösser können sein, als ich jetzt mit dem Buch gemacht habe. Weil am Anfang habe ich gedacht, ja, Hoffnung. Als wir so darüber geredet haben, gesagt, hey, ich habe noch das Büchlein Hoffnung. Aber der Begriff ist für mich entweder so ein bisschen glückskeksmässig oder religiös. Ich muss jetzt aber sagen, als ich das Buch gelesen habe, also ich habe ein paar Hot Takes nach dem jetzt, ja. Und zwar glaube ich nach dem Buch, dass Hoffnung eigentlich eine feministische Praxis ist.
Okay, oh, das musst du mir weiter erzählen.
Ich habe mir einen Moment überlegt, ob ich doch noch religiös werden muss beim Lesen von dem Buch. Ich habe riesige neue Inputs für meine künstlerische Praxis gefunden. Und ich glaube, ich habe den Inhalt von einem Graffiti gefunden, den ich jetzt in Winterthur hinterlassen könnte. Oder mit Tag. Sagen wir mit Tag.
Es sind wahnsinnig tiefschürfende Sachen, die du erzählst.
Ja, ich habe etwas durchgemacht mit dem Bändchen.
Und bei mir merke ich jetzt gerade, ist es, glaube ich, Sache, dass ich das Gefühl habe, Hoffnung gibt eine Legitimation für mich, positive Zukunft oder eben hoffnungsvolle Zukunft zu blicken, ohne gerade im Hinterkopf müssen zu haben oder so ein Ding, was alles eigentlich schlecht ist, respektive was dann auch von außen gesagt wird. Oder was man auch, was ich ja auch gesehen habe, was alles schwierig ist und schlecht. Das tut es wie nicht ausschliessen. Und das ist für mich eine wahnsinnig coole Variante, um jetzt können, eben hoffnungsvolle Zukunft zu blicken und das positive Aktivierende zu suchen, im Einschluss, was auch alles schwierig oder pessimistischer Natur kann umschwirren.
Ja, der Byung-Chul Han sagt ja, das hat mich überrascht, aber es macht für mich total Sinn, Hoffnung ist eine Stimmung. Und was bei mir auch sehr zurückgeblieben ist, ich glaube, Hoffnung ist die Stimmung, die wir brauchen für Utopien.
Ja, er sagt auch, und das finde ich eben schön, das ist mir jetzt vorher in diesem Hoffnungsthema nicht so klar. Ich habe Hoffnung eher so ein bisschen als etwas Passives wahrgenommen. Man hofft halt, oder? Also vielleicht tatsächlich auch im religiösen Sinn, weißt du? Also, ja. Man hofft, ja, man kann ein bisschen hoffen, oder? Aber er sagt ja ganz klar, es ist eine belebende Kraft. Es ist eine Kraft, die vor der Erstarrung löst, vor der Lähmung bewahrt und aktive Dinge hat, aktive Stimmung in die Zukunft zu gehen. Und eben so eine Grundstimmung. Und das habe ich wahnsinnig spannend gefunden und auch bereichernd, um weiterzudenken.
Ich habe es spannend gefunden, dass der negative Aspekt von Hoffnung, die Beleuchtung, da gibt es ja auch ein Beispiel von der Greta Thunberg, wo ihr da bekannte Ansprache gesagt hat, I don't want your hope. Weil dort das mitschwingt von, ja, ihr könnt schon so ein bisschen sagen, es kommt dann schon gut. Sagt, dort, wo die Hoffnung stirbt, fängt der Aktivismus an. Das ist so das Gedankengut dahinter. Und eben auch in dem vielleicht religiösen ein bisschen verhaftet, dass man halt einfach sagt, ja, Leben im Jenseits oder irgendwie kommt es dann schon gut, darum muss ich jetzt nichts machen. Und das dem Ganzen negativ ankreidet. Es ist eine, glaube ich, negative Zuschreibung an Hoffnung, die einem viel begegnet, gerade im Moment.
Ja, ich glaube, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Ja. Genau, was ich vorher auch so hatte, vor dem Buch.
Also, ja. Das Passive an der Hoffnung.
Ja.
Ich glaube aber, ich würde dem Byung-Chul Han jetzt recht geben, wenn man es genauer anschaut, ist Hoffnung eigentlich nicht per se passiv. Es hat aber den Anteil, und das hat mich fast religiös gemacht.
Erzähl.
Dass du es halt in die Hoffnung so ein bisschen abgeben kannst, einen Wunsch. Oder das hat nicht der Byung-Chul Han gebracht, sondern noch jemand anders gefunden, aber das Betten wäre so eine Praxis, wo du deine Sorgen, deine Gedanken, deine Wünsche wie etwas abgibst, in der Hoffnung, dass es dann eben schon gut kommt. Und dort habe ich so wirklich sehr gedacht, ui, wie schön. Und das fehlt mir, glaube ich, manchmal in meinem Leben. Und es ist vielleicht auch schwierig, sich das selber zu geben. Obwohl ich glaube, das müsste ich für mich, weil religiös würde ich, glaube ich, nicht. Aber dort war ich wie so fast ein bisschen eifersüchtig und dachte, ui, das stelle ich mir mega schön vor, wenn man das kann. So eine Hoffnung, so einen Wunsch, einfach können neu mit reinlegen. Und das ein Rituell, also Beten wäre ein Ritual dafür. Ich bin zum Beispiel, wo ich habe ein Jahr in Indien gelebt und dort bin ich mega gerne in den Tempel gegangen. Und eigentlich primär wegen dem. Und ich habe das einfach so schön gefunden, dass du so eine Handlung hast und bei der reflektierst, was ist gerade und was ist mir eigentlich wichtig. Und ich glaube, das können loslassen, hilft mega zum Hoffnung bekommen.
Ja. Loslassen im Sinne von, dass es gut kommt, von der Zuversicht, oder?
Ja. Ich habe auch an ein paar Orten gelesen, das finde ich auch einen spannenden Gedanken, obwohl ich ihn, glaube ich, noch nicht ganz durchdrungen habe. Ich bringe jetzt trotzdem das Reizüberflutung oder den ganzen Überfluss, das uns schwieriger macht, zu hoffen. Und ich glaube, es hat schon so etwas, also ich kann mir das so ein bisschen, ich habe den Gedanken noch nicht ganz durchdrungen, aber ich rein gefühlsmäßig verstehe es. Weil ich eben das Gefühl habe, wenn du etwas so kannst anlegen und sagen, da, nimm Schicksal, nimm das mit in die Zukunft, so quasi, dann kannst du wie loslassen und dann bewegt sich es mehr irgendwie in die Richtung. Das ist jetzt aber sehr eine gefühlsmäßige Aussage.
Was mir jetzt gerade durch den Kopf geht, ich muss mir das noch genauer ein bisschen überlegen, deine Aussage. Aber wegen dem Abgeben, eigentlich ist das ja noch spannend. Einerseits abgeben, aber andererseits geht ja die Hoffnung genau in die Aktivität. Es ist so die Gleichzeitigkeit, oder? So. Wo ja eigentlich, und da muss ich jetzt auch gerade sagen, da bin ich in einem Thema, wo ich mich zu wenig damit befasst habe, mit dem Manifestieren, wo ja allgegenwärtig ist. Wir können jetzt gerade den Begriff wieder wegnehmen, aber einfach so, weißt du, so in Zukunft richten, Hoffnung, aktiv werden, hat ja viel einfach ganz pragmatisch gesehen. Es gibt ja auch in der Psychologie das Phänomen, wenn du in einem Zustand bist, eben wenn du schwanger bist, siehst du alles schwanger. Das kann sich positiv oder ins Negative auslegen und auswirken. Oder es gibt auch eine Theorie, der Prostudie-Laufbahn-Beratung, die Happenstance-Theorie, die eigentlich sagt, machen die Leute fit, Zufälle zu sehen und zu begegnen und zu schnappen. Also auch die Aktivität, oder? Um dann die Zufälle auch im besten Fall sogar zu erzeugen und die positiven Gelegenheiten zu schnappen oder in die Richtung zu gehen. Und das finde ich, das ist ja neben dem eben loslassen können, vielleicht sich auch nicht zu verbeissen, eben mit der Hoffnung offen zu bleiben, um in Zukunft zu gehen, Aktivität zu nutzen, neue Möglichkeiten zu schaffen oder zu ergreifen. Und das finde ich jetzt, merke ich gerade, finde ich eine recht spannende Gleichzeitigkeit.
Ja, und ich glaube, du hast jetzt sehr schön zusammengefasst, was ich mit meinem Gefühl versucht habe, vorher zu beschreiben, wo dass ich die Bewegung sehe, dass man Hoffnung kannst ja wie, du kannst sie nicht rationalisieren und du kannst sie auch nicht festhalten oder packen. Es hat so etwas Flüchtiges, was mich darauf bringt, dass eben der Byung-Chul Han schlussendlich sagt, es ist eine Stimmung.
Ja, genau.
Eine Grundstimmung, die etwas im Voraus geht und nicht ein Gefühl. Und das hat mir sehr eingeleuchtet. Und Stimmungen kannst du ja auch wie nicht packen. Du kannst nur, einen Rahmen schaffen für Stimmungen. Was ich wahnsinnig spannend gefunden habe, weil bei meiner Regiearbeit für mich Stimmungen extrem zentral sind.
Okay, ja.
Und er hat das auch schön zusammengefasst, und das hätte ich jetzt wie nicht in einem Buch über Hoffnung erwartet. Er sagt, die Stimmung geht jeder gegenstandsbezogenen Wahrnehmung voraus, indem sie etwas einfach mal grundiert. Und die Stimmung eröffnet die Welt, bevor etwas erscheint. Und sie herrscht, ohne zu beherrschen, ohne zu überwältigen. Und das ist eigentlich das, was mir bei Inszenierungen immer mega wichtig ist, dass die Grundstimmung stimmt. Weil dann musst du nicht mit Aussagen so mit dem Hammer daherkommen. Sonst du kannst wie eine Stimmung schaffen und in die innen Gedanken und Aussagen reinlegen. Und Zuschauer können sich dann aus dem quasi, aus dieser Stimmung aus diesen Aussagen bedienen. Aber du hast nicht so das in eine Richtung pushende, drängende. Aber für das brauchst du Stimmung.
Spannend.
Ja. Und das hat mich dann mega beflügelt, eben wie ich vorher gesagt habe, weil ich also dachte, das ist total cool für Flirren auch.
Ja, ja.
Also ich würde bei Flirren gerne eine Grundstimmung von einer Hoffnung schaffen, aus deren heraus dann eben Utopien herausploppen
können. Besser könnte ich es nicht zusammenfassen. Nein, es ist lustig, dass ich mir zu den Kopf gegangen. Einfach, ich finde jetzt wirklich so, dass das Thema kann uns einfach in den weiteren Folgen begleiten, so als Grundstimmung oder Hoffnung oder auf der Suche nach Möglichkeiten.
Was ich an dieser Stelle noch einbringen will, was auch nochmal ein Aspekt ist, ist Ingeborg Bachmann bringt er noch als Beispiel. Und sie sagt dort, wer hofft, geht auf gutem Grund. Aber auf den guten Grund gelangt man paradoxerweise erst, quasi, wenn man am Grund ankommt, also wenn es einem nicht gut geht. Mhm. Und das bringt einem dann quasi wieder hoch.
Mhm.
Eigentlich ohne rationale Abwägung. Du bist nicht am Grund und denkst, aha, wenn ich jetzt das ganz genau analysiere, dann sehe ich jetzt gleich Grund zur Hoffnung, sondern es ist einfach ein Gefühl, das dann kommt.
Mhm.
Und was ich wahnsinnig schön daran finde, ist, dass er sagt, man macht etwas oder man bemüht sich um etwas, weil man das Gefühl hat, dass es gut ist. Bei der Hoffnung.
Mhm. Mhm.
Und das gibt dem Ganzen einen Sinn, egal wie es ausgeht. Wie es tatsächlich ausgehen wird in der Zukunft.
Aha.
Oder egal wie gut das die Chancen sind.
Ja. Ja.
Und ich finde so, der. Jetzt habe ich zwei Sachen gleichzeitig gesagt. Ja. Das eine, ich glaube, das muss nicht immer der Fall sein, aber es ist ein spannendes Phänomen, dass so der gute Grund auch am Grund, am Grund unten kann liegen.
Mhm.
Mhm. Aber fast spannender finde ich, dass einen guten Grund haben, der wortmässig auch noch drin steckt. Was ich aber schön finde, wenn es die doppelte Ebene hat, von am Grund unten auch gewesen, je nachdem. Mm-hmm. Aber einen guten Grund haben, etwas zu machen und aus dem einen Sinn haben, das geht die richtige Hoffnung. Und das finde ich mega schön.
Mm-hmm.
Oder an diesem Wortding von der Bachmann habe ich irgendwie Freude.
Mm-hmm. Also das Zweite auf jeden Fall, auch eben, dass man weiss es ja nicht schlussendlich. Und trotzdem gibt es einen Grund zum Hoffen.
Ja.
Und andere merke ich einfach, dass es für mich gerade so eine mega Vielschichtigkeit auslöst. So, ja, es gibt die Variante, oder dass man sich aufstossen kann, aber es gibt ja auch ganz viele Leute, die sich dann, oder gewisse, die sich dann nicht können aufdingseln. Darum habe ich dort so, gerade so ein bisschen mehr.
Ich glaube, es ist eine Variante.
Mm-hmm.
Das kann man, glaube ich, so festhalten. Es ist eine Variante. Mm-hmm. Und dort finde ich es einfach spannend, dass sie nicht, dass es nicht rational ist.
Mm-hmm.
Und in einem Moment kommt, wo man es nicht erwartet.
Mm-hmm.
Und ich glaube, das sagt etwas aus über die Kraft, die es kann haben.
Mm-hmm.
Aber genau, es ist eine Variante. Es kann auch nicht kommen. Und es kann aber auch, man kann auch Hoffnung haben, ohne dass man den Boden berührt hat.
Mm-hmm. Aber der Grund zur Hoffnung, ohne sicher zu sein, wie es ausgeht, ich glaube, das ist ja ganz etwas Aktuelles.
Ja, also, genau.
Also das finde ich jetzt mega spannend. So, ich habe das jetzt nicht mehr ganz so im Kopf gehabt, von ihr. Weil ich einfach wie finde, ja, man weiss im Moment nicht, wie es ausgeht. Also das weiss ja nie von der Zukunft.
Ja.
Und das ist aber auch etwas, wo man ein bisschen muss lernen, damit umzugehen. Oder lernen, drin zu leben. In gewissen Fällen einfacher und in gewissen weniger einfach. Oder?
Ich finde es eine wahnsinnig schöne Begründung auch für Utopien.
Mhm.
Einfach zu sagen, weil es einen guten Grund hat, weil es einen Sinn hat, will ich in so eine Richtung denken.
Mhm.
Und nicht, weil es jetzt super die Ration, also weil es jetzt die rationalste Auswertung ist.
Vielleicht
oder,
ist es sogar.
Wir
wissen es noch nicht.
Wir wissen es eben nicht.
Gami, weißt du, das habe ich auch noch spannend gefunden. Ganz am Anfang des Buches sagt er ja, du dir ja so die Angst so ein bisschen der Hoffnung gegenüberstellen. Also, oder sagen wir es so, also eben sagt es ja im Titel, dass wenn man in dieser Angst bleibt, eben, dass man so dass auch Zugang zum anderen verschließt, dass es also in die Vereinzelung führt, in die Einsamkeit, sagt er auch. Und gegenüber wäre ja Gemeinschaft. Und das habt ihr ja auch immer wieder, also zusammen, zusammen in Zukunft steuern, zusammen etwas in die Richtung gehen, zusammen eben auch die Hoffnung, die Stimmung zu verbreiten. Sagt ja, das kann man so verbreiten oder anstecken. Sagt ihr irgendwo in einer Textpassage, wo ich jetzt nicht mehr weiss, wo, aber einfach im Sinn von, dass das ja auch, dass man das auch weitergeben kann oder verbreiten.
Das wäre eigentlich der Titel, den du vorher oder gesagt hast, der Geist der Hoffnung, wieder der Gesellschaft der Angst.
Genau.
Ja, ja, ich glaube, Hoffnung ist wie ein weiteres Element, oder, in dem von einer Gesellschaft, die im Moment viele Zeichen hat, von, dass man Angst hat und Angst vereinzelt eben die Leute und es macht einen einsam, es macht misstrauisch, wohingegen einem eben so eine Grundstimmung von Hoffnung auch hilft, ohne dass es einen Grund dafür gibt. und man macht damit vielleicht tatsächlich, also ich glaube an das, das Ganze dann besser, ohne dass es besser geworden ist. Also es wird besser, aber ohne dass sich etwas an den Grundvoraussetzungen erstmal geändert hat. Und ich glaube, das folgt dann. Dass sich Grundvoraussetzungen ändern. Aber auch mit den gleichen Grundvoraussetzungen macht man es besser.
Und er tut ja schon auch eine Gemeinschaft dazu, zu der Hoffnung.
Ja.
Das habe ich eben noch spannend gefunden. Genauso wie die Angst zu der Vereinzelung, oder so.
Ja.
Und Vera und du haben ja immer die Gemeinschaft aufgegriffen.
Ja, genau.
Darum habe ich gefunden, das knüpft jetzt eigentlich gerade so, nimmt den Aspekt gerade noch mit auf, oder so.
Ja, ja. Mhm. Was ich bei Hoffnung jetzt auch nicht so erwartet habe. Es macht Sinn, aber und es steht schon im Titel, aber trotzdem ist das auch ein Teil, der mich eher überrascht hat, von der Argumentation her. Ich habe es auch spannend gefunden, nochmal, weil er bezieht sich auf sehr viele philosophische Traditionen. Ja. Dort habe ich spannend gefunden, mit welchen, dass er quasi nicht einverstanden war von diesen Philosophen. Und wie er schon, er hat das nicht als Hauptthese von seinem Buch auserkoren oder so, aber wie man schon merkt, dass Ideen geschichtlich ihm die Hoffnung zu wenig vorkommen ist. Und er quasi gewisse Philosophen vorwirft, dass sie zu fest in eine Richtung gedrängt haben, wo eben die Hoffnung als banales Beigemüse von Stimme, also irgendetwas abgetan hat. Er hat scheinbar, habe ich dann nachgelesen, über den Heidegger sogar promoviert und wirft dem Heidegger vor, dass er bei seinem Werk Angst als Grundstimmung auserkoren hat, bei Sein und Zeit.
Ja.
Der ganze Selbstbezug und all die Überlegungen entstehen aus einer Angst. Und er sagt, wie, das wäre alles ganz anders rausgekommen, sein Gedankenweg, der ja sehr prägend war, wenn er mehr Hoffnung und liebevolle Fürsorge und so Sachen mit in sein Gedankenbild mit einbezogen hat. Und das finde ich einfach gedankengeschichtlich mega spannend, wenn so Sachen auftauchen. Jetzt gerade wenn das ein Byung-Chul Han sagt, wo ich annehme, dass er das nachverfolgt hat, aber ich muss ihm da jetzt einfach glauben, dass er sagt, hey, da ist er einfach falsch abgebogen.
Das ist sehr interessant. He? Ja.
Weil ich weiss, dass es das Gleiche zum Beispiel auch gibt bei der Wirtschaft, wo auch Wirtschaftsprofessorinnen sagen, hey, es hat einfach die Dudes gegeben, wie der Smith, die gesagt haben, so läuft die Wirtschaft und sie haben einfach weder Natur noch Care-Arbeit mit eingerechnet. Und das ist, finde ich, bei der Wirtschaft mega augenfällig. Das ist das, was uns jetzt auf die Füße geht.
Ja.
Das ist nicht eingerechnet. Der Typ hat nie müssen selber kochen, keinen Naturbezug gehabt und darum kommt das in seinem Wirtschaftsbild nicht vor. Und das prägt uns bis heute, weil der so einflussreich war, aber man könnte das auch ändern. Da kommen wir so in Richtung von der feministischen Praxis von Hoffnung.
Oh ja, erzähl.
Habe ich spannend gefunden beim Byung-Chul Han, eben dort so zu merken, okay, da gibt es auch ideengeschichtliche Abzweiger, die nicht genommen oder in eine andere Richtung genommen worden sind. Aber die uns vielleicht bis heute prägen, dass wir zu wenig eben Hoffnung in diesem Denken drin haben.
Ja, ja. Sehr spannend.
Und eben so ein bisschen Grundlage. Von diesen feministischen Überlegungen finde ich die Figur von der Pandora. Und zwar, Pandora, das ist mir auch nicht mehr so bewusst gewesen, sehr ähnliche Figur ist wie die Eva. Also bei der griechischen Mythologie, es gibt ja all die griechischen Göttinnen und es gibt auch sogar die Ursprungsgöttin Gaia. Und trotzdem ist zuerst der Mensch nur männlich. Was ich absolut schräg finde, weil es hat ja weibliche Göttinnen gegeben, dass man von denen kein menschliches Abbild per se zuerst mal gemacht hat. Vor allem, wenn ja die Ursprungsgöttin, also die Gottesmutter Gaia schon existiert, finde ich nie total unlogisch. Also hat mich total überrascht, dass es den Erzählstrang gibt. Jedenfalls ist Pandora auch als Strafe auf die Welt gesetzt worden. Und zwar als Strafe dafür, dass der Prometheus den Göttern das Feuer geklaut hat. Haben sie ihm dann eine Frau vorgesetzt, aus Lehm geformt. Ihre negative Dinge war, dass sie Neugier mitbringt, eigentlich so als Sünde. Mhm. Und ähnlich wie Eva mit dem Schlange und dem Äpfel und all dem, hat Pandora ein Kistchen dabei gehabt. Oder eben eigentlich nicht ein Kistchen, sondern ein Gefäß, eher so eine Vase, das ist falsch übersetzt worden, was sie nicht hätte dürfen öffnen. Aber man hat ihr ja Neugier mitgegeben, also hat sie es natürlich aufgemacht. Und alles Übel ist auf die Welt gekommen. Aha. Ja. Weil die gute Frau ihre Finger nicht von dieser Vase hat können lassen. Und durch das ist Leid und Tod und Schmerz und alles über die Welt gekommen.
Ja.
Yes. Sie hat die Vase wieder zugemacht, nachdem das alles schon rausgeflogen ist. Und was drin geblieben ist, ist die Hoffnung. Und von dem, wie wir es eigentlich am Anfang angefangen haben, gibt es zwei Lesarten. Ist die Hoffnung quasi so das letzte, so das Positive, das ihr noch bleibt, das ist eine Stärke? Oder ist die Hoffnung eigentlich ein weiteres Leid, das der Menschheit erspart geblieben ist? Das Leid von der Hoffnung wird so gelesen, zum Beispiel vom Nietzsche, dass der Zeus die Menschen immer weiter hat wollen quälen und darum die Hoffnung da ist, damit das Leiden immer weiter geht und der Mensch sein Leben nicht wegwirft.
Ja, ja, genau.
Also so ein bisschen als Folterinstrument. Oder man könnte es auch als etwas Passives natürlich lesen, wie wir es am Anfang gesagt haben. Dann wäre es quasi eben ein weiteres Leiden, weil die Menschen nicht Gang kommen, weil sie halt einfach so ein bisschen passiv hoffen. Ich finde es wirklich extrem spannend, mehrdeutig, dass die Hoffnung irgendwie am Grund dort liegen geblieben ist. Am Grund von der Vase, womit wir wieder bei der Frau Bachmann wären.
Und wie tut der Byung-Chul Han auf das reagieren? Er nimmt ja Bezug darauf.
Nein, wie ich es gelesen habe, fächert er so auf, wie ich jetzt gerade gesagt habe. Ja, das halt so ein bisschen die Ambivalenz von der Hoffnung zeigt.
Ja.
Durch das, dass sie irgendwie in dieser Vase drin bleibt und man nicht weiss, wenn dort ja nur schlechte Sachen drin gewesen sind, dann müsste die Hoffnung eigentlich auch etwas schlecht sein. Und hat jetzt Pandora etwas Positives davon, dass sie dort drin ist? Und was heisst das, wenn sie dort drin ist? Also hat sie dann noch einen Nutzen oder gibt es sie nicht? Man könnte sie auch so lesen, dass die Hoffnung eben zu wenig gibt, weil sie ist ja noch in der Vase.
Und müsste noch mehr wachsen.
Ja, oder müsste die überhaupt in die Welt rauskommen? Aber ist sie dann etwas Negatives, wenn sie in die Welt rauskommt? Die Geschichte zeigt schon sehr Spannendes von dieser Ambivalenz, die Hoffnung irgendwie auch mit sich bringt. Was ich aber spannend fand, und da komme ich aufs Feministische, weil dort musste ich an Geburt denken. Jetzt eben im Ding von einer Geburt, Schmerz eigentlich nur aushalten wegen der Hoffnung, wo, also, oder so die, das Zukunftgerichtete, wo eine Geburt ja hat. Also beim Byung-Chul Han ist Geburt eigentlich eh so ein bisschen der Inbegriff von Hoffnung.
Ja, ja, genau.
Aber ich meine, auch Care-Arbeit hat viel von dem mit Hoffnung zu tun. Auch Care-Arbeit ist etwas sehr, wo du machst in der Hoffnung für eine Zukunft für deine Kinder? Also dort kommt so meine Frage rein, ob Hoffnung etwas... Ich will nicht sagen, dass Hoffnung etwas Weibliches ist, weil ich nicht so viel von dem männlich-weiblich in dem Sinn halte. Aber auch dort ideengeschichtlich finde ich es schon spannend, weil auch so in diesen ganzen... Scheinbar kommt das vom Descartes, aber männlich ist rational, ist... vernunftorientiert, bla bla bla. Weiblich ist das Gefühlige und so weiter. Ist Hoffnung wie auf die Seite mehr von den Frauen oder vom Weiblichen. Wir wollen das nicht so, aber jetzt ideengeschichtlich geschlagen worden. Und durch das irgendwie wie all diese Sachen auch abgewertet. Als etwas, was schön ist und es aber nichts bringt.
Es ist einfach lustig, dass du das bringst. Ich habe mir nämlich heute noch mal gerade Gedanken gemacht. Weil ja die Emotionen, also nach wie vor, aber langsam kommen jetzt ein bisschen mehr ins Zentrum, dass die auch ein relevanter Faktor sind. Aber es ist ja in sämtlichen, auch in der Wissenschaft, im wissenschaftlichen Kontext, immer so ein bisschen also abgewertet werden. Mhm. Also eben so ein Gefühl, ja, das ist etwas Sekundäres. Sie ist halt wieder so emotional oder so. Ist ja immer ein abwertender Charakter dabei. Und dass das ja eigentlich eben einfach, es passt jetzt genau gerade dort dazu und dass die ja auch, sonst im wissenschaftlichen Bereich, dass das ja überall durchdringt, dass das so abgewertet wird und erst langsam auch entdeckt wird.
Ja.
Als ein relevanter Faktor. Und es passt ja eigentlich einfach gerade auch gut dazu, dass das so eben dann auch dem weiblichen, sogenannten weiblichen zugeschrieben wird, oder so.
Ja. Ja.
Und das ist ja schon noch spannend. Also weißt du, wie das wie, also zum Beispiel, was die Bedeutung ist von den Emotionen. Dass zum Beispiel Wut die Emotion ist, zum, hey, es hat jemand meinen Garten überschritten.
Ja.
Oder Angst, hey, ich brauche Schutz oder
ja.
So.
Es wird dann so da, als wäre es dann rational. Aber die rationalen Argumente sind ja dann häufig schon auch geprägt von Emotionen. Ja, nicht also, immer, aber so, das dürfen wir wie nicht...
Nein,
vergessen,
nein.
Oder?
Dass nein,
du kannst Fakten ja häufig in verschiedene Wege, auf verschiedene Wege lesen und es ist dann so geframed, ob du jetzt sagst, ah, ich lese das so, weil ich Angst habe, das könnte mir etwas wegnehmen, mhm. Oder ich sehe das als Chance für etwas Neues.
Konstruktivismus, ja, genau.
Kommst du auf andere Auslegungen? Ja. Ja.
Ich bin absolut mit dir. Ich denke, wie... was ja bis jetzt passiert ist, ist, dass das Rationale hat einen Wert und das Emotionale nicht, ist störend. Das ist ja nach wie vor auch in Sitzungen oder so.
Ja.
Also wir bleiben jetzt beim Sachlichen. Und fraglich ist ja, ob es das überhaupt gibt. Also
absolut.
Eine Sachlichkeit ohne irgendwelche emotionale oder eben Stimmungen.
So. Ja.
Und das ist ja eigentlich das Interessante, dass man das ja nicht muss gegenseitig sich ausschliessen muss. Also in der Präsenz oder so.
Es gibt ja auch den Aspekt, wir haben vorhin auch schon ganz kurz manifestieren, gestreift. Man merkt so Sachen wie Hoffnung, das ist extrem kraftvoll, auch was im Körper macht. Mhm. Ich finde das aber immer sehr einen ambivalenten Bereich, das Ganze, weil eben es gibt so sehr klare Belege dafür, dass eben, wenn man sich wohlfühlt, wenn man Hoffnung hat und so weiter, dass das der Genesung zum Beispiel extrem kann helfen kann. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, das mal noch zu sagen, dass es auch die Umkehrung gibt, dass wenn du dann eine Krankheit hast oder die nicht besser wird, in esoterischen Kreisen häufig so umgewandelt wird, dann hast du zu wenig manifestiert, dann hast du zu wenig gehofft, dieser Kraft dann wieder zu viel zugesprochen wird. Also von dem her finde ich eigentlich auch gut, dass der Byung-Chul Han sagt, es ist eine Stimmung und eine Stimmung grundiert alles und macht vieles möglich. Das stimmt eigentlich sogar in dem Bereich. Mhm. Es macht vieles möglich, aber halt nicht alles. Ich glaube nicht, dass es das Phänomen gibt, dass man kann zu wenig gehofft haben oder zu wenig manifestiert haben, dann ist es der eigene Fehler. Aber mit dem Ganzen, was wir jetzt aufgearbeitet haben, hat es für mich gleich so ein bisschen den Kampfesgeist ausgelöst, dass ich so gefunden habe, das ist etwas Weiteres auf dieser Liste, die abgewertet wird. Und man eigentlich muss sagen, es wäre mega kraftvoll und wir brauchen das. Und durch das, dass wir das vielleicht schon irgendwo haben oder gelernt haben, oder so, dass man das nicht mehr wegschiebt, sondern dass man das als etwas Positives nutzt, der Hoffnungsskill, der irgendwie da ist. Ja.
Besser könnte ich es nicht zusammenfassen. Das ist eine Zusammenfassung von dem, was ich will sagen.
Ja, damit ist eigentlich alles gesagt. Bis auf den Satz, weil ich einfach noch gesagt habe. Und er schließt sich gerade an. Ich hoffe auf dich für uns. Kommt beim Byung-Chul Han vor. Das ist ein Satz von Gabriel Marcel. Und das wäre mein Graffiti. Aus all dem raus, was wir jetzt besprochen haben. Finde ich, trifft der Satz einfach Hoffnung wahnsinnig schön.
Sehr, sehr schön, ja. Mir ist der lustigerweise nicht so aufgefallen. Ich finde aber sehr schön. Du hast dann bekannt gegeben, wo es Graffiti.
Tag. Es wäre eher ein Tag, muss ich nochmal korrigieren. Ja, ja, nein, das nicht nein, das darf man nicht bekannt geben. Das ist absolut anonym. Ja, wir kommen zu unserem Schlussteil. Oh, den muss man noch erklären, bevor wir loslegen. In unserem Schlussteil geht es um anstehende, oder eben nicht anstehende, aber im Jahr, in der Jahreszeit anstehende Festlichkeiten. Und ich habe das vorgeschlagen als Teil und du hast mich dann gefragt, wo ist jetzt genau der Utopiebezug?
Mhm, genau.
Und für mich ist der Utopiebezug dort drin. Einerseits haben die Fester, die Brüche ja häufig irgendeine Botschaft, die schon weit zurückreicht, also aus der Vergangenheit. Und immer weitergegeben worden ist über Generationen. Und ich finde es spannend, zum einen zu schauen, brauchen wir das heute noch? Oder wieso brauchen wir das? Oder was gibt uns das? Oder wo ist es ambivalent, was uns die Botschaft von dem Viertag gibt? Oder wissen wir überhaupt noch, was sie ist? Mhm. Oder gibt es und wir feiern den da gar nicht? Und wieso? Und weil ich schon glaube, dass Feiern ist, ja, ist so eine Handlung in die Zukunft rein. Es ist etwas Gemeinschaftliches. Und durch das, dass man es jedes Jahr wiederholt, hat es eigentlich die Zukunft schon mit reingeschrieben. Ja, darum habe ich das Gefühl, das ist wichtig für Utopie, dass man feiert.
Finde ich wunderbar.
Darum besprechen wir Fester.
Genau. Und ich finde es gerade einen interessanten Einstieg, weil ja, ich glaube, wir feiern beide sehr gerne Fester. Genau.
Es ist der 1. August, unser Nationalfeiertag in der Schweiz. Gerade eins, wo wir glaub, beide ein bisschen damit fremdeln.
Ja, bei mir ist das jetzt wirklich so ein eine gewisse Unbedeutsamkeit so drinnen.
Ich habe, glaube ich, einen trotzigen Bezug zum 1. August.
Aha, erzähl.
Ja, wirklich aus dem heraus, dass ich finde, das Feiern von diesem Tag überlasse ich nicht den anderen politischen Seiten allein.
Ah.
Also, ich habe mega Mühe mit Patriotismus und völlig nicht mein Ding. Und gleich, wenn man auf andere Länder schaut, haben die zum Teil auch viel Medientradition, dass das alle feiern und dass das überhaupt nicht politisch jetzt von den Seiten geprägt wird.
Ja, und die aller Selbstverständlichkeit.
Und das haben wir Schweizer irgendwie nicht.
Mhm. Tatsächlich.
Und dort habe ich so ein bisschen Trotz drin, dass ich finde, also ja, ob es jetzt ein Grund zum Feiern ist, ist schon wieder sehr politisch, aha, natürlich, aha, aber so vielleicht mehr die Gemeinschaft, die das bedeutet, aha, zu anerkennen. Ich weiß gar nicht, ich bin mir eben nach wie vor ein bisschen ambivalent, weil man fragt sich dann, wenn ich das jetzt so sage, geht das überhaupt? Darf man das so sehen? Werden die einen wahrscheinlich sagen, nein. Aber für mich hat es so etwas trotziger. Also ich finde, ich will einen Weg finden, um das auch feiern zu können.
Finde ich wunderbar.
Kommt mir in Sinn, meine Tochter hat letzte in so einem riesen Supermarkt, hat sie so Schweizer Fähnchen gefunden. Ja. Für den 1. August. Und sie hat die unbedingt kaufen. Und wir sind aber unterwegs gewesen. Ich habe wie gewusst, an den Ort, wo wir nachher hingehen, und so würde sie halt mit denen rumrennen. Und ich habe es dann trotzdem nicht übers Herz gebracht, ihre Dienst zu kaufen.
Siehst du, das macht schon ein bisschen nach. Ja.
Weißt du, nicht mehr?
Frage.
Ja. Wie feierst du, sag noch?
Ich habe noch keinen Plan. Du hast noch keinen Plan. Eben, ja.
Hey, ja, bin ich mega gespannt, ob du jetzt das Jahr auch deinen 1. August aus Trotz feierst und wie du ihn feierst.
Ich werde es berichten.
Ich freue mich, dass Flirn am 10. August am Fantasiefestival in Winterthur dabei sein darf und würde mich natürlich freuen, einige von euch dort zu sehen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Das war «Flirn», ein Podcast über Utopien mit der Anais und der Gami. Technischer Support: Tommy Schreiber.